Herzlich willkommen bei Fotografie tut gut. In unserer ersten Q&A-Folge nehmen Falk und ich uns heute zwei Fragen vor, die ihr uns bei Instagram geschickt habt. Viel Spaß!
Hallo und herzlich willkommen bei Fotografie tut gut 2.0. Langsam schließt sich der Kreis unseres kleinen überlegten Systems hinter Fotografie tut gut 2.0. Wir hatten schon eine lange Episode zusammen. Wir hatten schon eine Episode mit dem Michael, der sich immer selber überlegt, wie lange er die machen möchte. Und jetzt haben wir nochmal eine Episode zusammen, in der wir aber etwas kurz gefasster auf eure Themen eingehen werden. Also es lohnt sich, uns immer mal anzuschreiben bei Podcast hören tut gut bei Instagram oder auch direkt im Freundeskreis von Fotografie tut gut oder per Mail oder. Und vielleicht Fragen, Ideen, Inspirationen einzuwerfen, bitte ohne Garantie, aber wir freuen uns natürlich trotzdem total von euch zu lesen. Heute haben wir mal zwei Kleinigkeiten mitgebracht. Wir wollen diese Sendung so auf snackbaren 20 Minuten halten. Ob das funktioniert, werden wir sehen. Hallo, lieber Michael.
Hallo, Falk. Und hallo, ihr da draußen, die ihr gerade zuhört. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Genau, ob wir das in einem Zeitrahmen, den wir uns vorher gesteckt haben, halten können, das hat sich ja bisher mal so dargestellt. Aber ich bin heute zuversichtlich, dass wir es hinbekommen. Und wenn nicht, ist es auch nicht schlimm.
Genau.
Du hattest einen Fragensticker, beziehungsweise wir hatten einen Fragensticker bei Podcast hören tut gut reingestellt.
Genau,
vor,
da würden wir jetzt einfach mal kurzem. Zwei Antworten haben wir rausgesucht. Wir versuchen nicht so sehr zu werten. Also es hat durchaus Sinn, wenn ihr eine Frage wirklich spannend findet oder eine Aussage oder irgendeinen Impuls oder wie auch immer wir das nennen wollen, macht es Sinn, wenn ihr nochmal so ein hier, fällt uns eure Fragen mit, Ding seht, wenn ihr das einfach nochmal da reinschreibt. Dann sehen wir, okay, findet er oder sie total wichtig und dann, ne, so. Aber wir haben heute mal zwei mitgebracht und wollen mal gucken, was das mit uns macht. Und wir würden eine immer random aussuchen und eine nach Thema.
So. Genau. Wir fangen erstmal mit der plauderbaren Frage an, sag ich mal so.
Was nicht herabwertend gemeint ist.
Nee, aber ja. Überhaupt nicht. Aber für einen entspannten Start auf jeden Fall eine schöne Frage. Die erste Frage ist nämlich von Alexander. Und sie lautet, was war euer Traumjob als Kind? Und würdet ihr ihn heute noch machen wollen? Wie sieht es bei dir aus? Was war dein Traumjob als Kind? Hattest du überhaupt so einen? Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob jeder Mensch so einen klassischen, der Traumjob, das will ich unbedingt werden, später hat.
Schon. Ich hatte drei.
Oha.
Ich hatte drei bis vier, die sich regelmäßig abgewechselt haben und die ich bis heute fühlen kann. Die muss ich auch, ich habe überlegt, ob ich da was wegstreichen kann. Aber ich hatte drei bis vier Traumjobs. Ich würde versuchen, das nicht so lang zu halten. Der erste Traumjob ist auch schnell abgehandelt. Ich wollte bei der Müllabfuhr arbeiten, weil die kamen immer mittwochs morgens um 7 Uhr vor der Schule oder vor dem Kindergarten oder als ich noch ganz klein war, einfach vor allem und hatten geile gelbe Lampen. So, das war der allererste.
Da muss ich ganz kurz was reinwerfen. Das ist mega witzig, weil meine ältere Tochter Leonie, gerade 6 Jahre alt, genau das Gleiche sagt. Die will bei der Müllabfuhr arbeiten, weil es so cool ist, hinten auf dem Brett mitzufahren. Sorry, das muss ich nur kurz einwerfen, weil absolut. Das so lustig ist, dass es genau der gleiche Vibe ist.
Lass uns das bitte, also wenn wir jetzt Lust haben, noch ein bisschen zusammenzubleiben, Michael, du und ich, in unserer Podcast-Freundesbeziehung, dann lass uns das mal beobachten bei der Leonie.
Ja.
Weil bei mir hat das ein Zeitlebens eine gewisse Verbindung geschaffen. Lass mal in meiner Jugend irgendein was gegen jemanden von der Stadtreinigung oder Müllabfuhr sagen. Da bin ich aber dazwischen gegangen. Also ich habe irgendeine Verbindung bis heute gehalten und hatte spannenderweise später auch einen Freund, der als Fähr- und Entsorger seine Ausbildung gemacht hat und ganz erstaunlich viel lernen musste, entgegen aller Vorurteile, die Welt halt manchmal so übrig hat für Menschen. Und dann auch erstaunlich, also deutlich mehr Geld verdient als ich im Rettungsdienst, muss man auch mal sagen. Ne? Also lass mal die Leonie beobachten damit.
Auf jeden Fall, ich bin gespannt.
Ja, dann wollte ich Schriftsteller werden. Ich hatte als Kind einen Film gesehen, da ist ein französischer junger Mann, mittelalter Mann, nachdem er seine Firma verkauft hat und alles weggeworfen hat, so eine klassische Heldenreise rund um Selbstbestimmtheit und so, mit seinem, das weiß ich noch, Saab 9000 Turbo Cabrio, irgendwie so, in irgend so ein kleines Dorf gefahren, wo er so eine Finca gemietet hatte. Und da gab es eine Haushälterin, dessen Sprache er nicht sprach. Wenn ihr das wiedererkennt, müsst ihr mir diesen Film sagen. Ich finde den Film gerade nicht wieder. Und dort hat er einen Roman geschrieben. Mit seiner Schreibmaschine. Und diese ganze Geschichte hat mich mega fasziniert. Und ich habe seit Kindertagen gesagt, ich möchte, also in Phasen wollte ich selbst Schriftsteller werden. Immer wieder habe ich gesagt, ich möchte gerne einen Roman schreiben. Daran ist übrigens auch das Buchprojekt im Bildner Verlag bezüglich der Schwarz-Weiß-Fotografie gescheitert, weil ich viel mehr Romananteile haben wollte und sie nicht bekommen habe. So gar nicht böse gemeint, das war halt nicht deren Konzept und die haben sich schon ein bisschen biegen lassen, aber irgendwann halt nicht mehr und daran ist es gescheitert. Ich träume immer noch bis heute davon, einen Roman zu schreiben. Das war so ein großer Kindheitstraum, kann man sagen. Einer, der auch schnell abgearbeitet ist, ist der Kfz-Mechaniker. Ich habe immer schon ein Riesenfabel für Autos und habe mit der Fahrradprüfung ein Abo der Autobild geschenkt bekommen, was ich erst vor 2 Jahren gekündigt habe. Kannte also in vielen Jahrgängen alle Gebrauchtwagenreports, alle Fahrzeuge, alle Motoren, alles. So. Ohne dass ich Bock habe, dran rumzuschrauben. Das ist ziemlich skurril. Also. Und was mich natürlich bis heute so ein bisschen verfolgt. Fotograf wollte ich nie werden, das kam erst so spät. Ich habe immer fotografiert, mich haben Fotografen begeistert. Ich wollte immer toll fotografieren, aber ich habe nicht so überlegt, als Reporter durch die Welt zu laufen, interessanterweise, obwohl es mich so gekriegt hat, schon seitdem ich 6, 7 Jahre alt war. Ganz früh habe ich mich für Kameras interessiert. Was ich aber unbedingt werden wollte, war Förster. Mein Vater war Förster, mein Onkel war Förster. Wir sind regelmäßig in Westerwald gefahren, wo mein Vater Freunde hatte, wo wir zur Jagd gegangen sind oder nach der Jagd irgendwie irgendwo zusammengesessen haben. Mein Onkel im Sauerland wohnt im Forsthaus, in dem auch das Forstbüro dieser Gegend war. Und also er hat quasi ans Land NRW vermietet, wenn man das so möchte. Und da fuhren halt morgens dann die Landys oder welche Autos gerade in waren mit den Förstern ein. Da gab es eine Frühbesprechung, dann ist man rausgezogen in die Wälder und hat dann da mit den Waldarbeitern irgendwie die Wälder bewirtschaftet und so. Also das ist so eine Welt, die mir extrem nah ist, zumal mein Vater und mein Onkel das sehr naturschutzkonform gelebt haben, das Ganze. Deswegen bin ich heute auch so ein Fan von Peter Wohlleben. Und dieses Grüne, dieses Landy, dieses Allradfahrzeug, dieser Lehm zwischen den oder im Profil der Reifen, diese Jagdhörner, diese Geweihe irgendwie in den Wohnungen, dieses nach Leder riechende Chesterfield-Sofa, was man so alles davon kennt. Nicht das sinnlose Totschießen, ne, sondern immer die Natur- und Tierschutzvariante davon. Wow, wow, wow. Das hat mich immer gekriegt. Mein Lebensweg hat es mir nicht erlaubt. Das hat nicht funktioniert. Und also ich habe auch nie unbedingt gewollt, sondern ich war von anderen Dingen mehr fasziniert. Aber als Kind war ich mir sehr, sehr sicher, dass ich so ein Leben führen wollte, ja.
Krass. So. Und würdest du sagen, dass du einen dieser Jobs oder alle davon heute noch machen wollen würdest, aus deiner heutigen Perspektive? Weil das war ja der zweite Teil der Frage. Würdest du sagen, keine Ahnung, wenn ich jetzt nochmal komplett von null denken würde, meine jetzige Situation, würde ich jetzt nochmal zu den Abfallwirtschaftsbetrieben gehen oder würdest du jetzt nochmal zum Förster werden wollen, wenn du die Chance dazu bekämst?
Also ich hätte, wenn es nötig wäre mit den Abfallentsorgungs-, wie heißt das, Betrieben, hätte ich keine Schmerzen. Das wäre natürlich keine Leidenschaft mehr, weil die dann doch sehr kindliche Variante des gelben Lichtes und des tollen Trittbretts dann irgendwann natürlich ad absurdum ist, aber ansonsten ist das schon ein Job, den ich annehmen kann und ernst nehme. So. Also ich nehme eigentlich jeden Job ernst. Vielleicht liegt es ein bisschen an diesem Traum. Keine Ahnung. Schriftsteller, ja. Ja, Ausrufezeichen. Dieser Traum mit dem Roman ist auch noch da. Muss man auch so sehen. Forst, wenn man das Buch neu schreibt, auch ja.
Ja. Cool.
Ich weiß nicht, ob Forstwirtschaft. Sehr cool. Da hat Wohlleben mich ein bisschen aus der Bahn geworfen, im schönsten Sinne. So.
Ja, verständlich, ja.
Genau. Aber wenn wir das mal wegnehmen und die ganze politische Frage, ob Forstbewirtschaftung, ob Buche, Eiche oder Fichte und all diese Themen, falls einer von euch auch im Thema ist, der Michael, ist es. Also wenn wir das mal alles rausnehmen, wär das für mich schon was. Doch, also wenn ich jetzt 21, 22 wäre, hätte ich schon Lust zu überlegen, welche Ausbildung brauche ich denn, oder jünger wahrscheinlich sogar noch, ne? Welche Ausbildung brauche ich jetzt, um zum Beispiel in der Waldakademie zu arbeiten? Ne? Das ist ja dann nochmal was, ne? Eine ganz andere Form der Vermittlung. Wir haben da mal einen Tag gemacht, wo du dann durch den Wald, da waren wir mit einem jungen Förster unterwegs, der aus Bayern dahin gezogen war, weil er beim Wohlleben arbeiten wollte und nicht beim Land. So.
Mega. Ja, es wären noch so Nationalpark-Ranger oder so
bestimmt. Ja, auch geil. Habe ich tatsächlich auch angeboten bekommen nach Corona. Also Behindertenhilfe, muss ich dazu aber auch sagen, ne, ist gerade wirklich mein Traum. Es ist ein zweiter Lebensbereich, ein zweiter Lebensort geworden und nicht mehr so mein Büro. Wir sagen bei unseren Bewohnern und Klienten immer, dass ein Mensch einen zweiten Lebensraum braucht, einen Lebensbereich, so nicht Lebensraum. Und der zweite Lebensbereich und Alltagsbereich ist immer die Arbeit. Aber wir immer alles, wir müssen zur Arbeit und so. Und bei unseren Klienten kriegen wir es formuliert. Und ich krieg's gerade hin, gut sogar, wenn ich zur Arbeit fahre, in meinen zweiten Lebensbereich zu fahren und da genauso eine gute Zeit zu haben. Deswegen bin ich da schon gut und glücklich, wo ich da bin. Ne?
Das sehr ist schön, sowas so, sagen zu können, ja.
Ja, ja. Und du?
Mega.
Jetzt habe ich sehr viel gelabert, also eine habe ich nicht geschafft jetzt, aber...
Gute Nachricht, bei mir geht's schneller. Ich kann mich nämlich tatsächlich an meine jünger kindlichen Berufsideale gar nicht mehr so richtig erinnern, muss ich sagen.
Oh nein!
Ich glaube, das liegt daran, dass ich damals schon Scanner war und irgendwie alles cool fand. Aber deswegen war halt lange Zeit gar nichts dabei, von dem ich jetzt so gesagt hätte, boah, das ist das Ding. Irgendwie so dieser eine Traum von Polizisten, Feuerwehrmann, weiß der Geier was, was man so in erster Linie vor Augen hat. Woran ich mich aber erinnere, ist mein erster wirklich konkreter Berufswunsch. Ich kann nicht mehr sagen, wie alt ich da war. Muss wohl irgendwann so auf jeden Fall weiterführende Schule schon gewesen sein. Ich schätze mal so irgendwie ab der Mittelstufe oder so. Frühe Mittelstufe, ich weiß nicht. Vielleicht mit 12, 13 wollte ich unbedingt Wissenschaftsjournalist werden. Und das mit wechselnden Wissenschaften. Also einerseits war ich damals auch schon, das passt so ein bisschen auch zum Förster Nationalpark Ranger Ding, so ein totaler Tierfan. Also ich hätte mir total gut vorstellen können, keine Ahnung, auf Expeditionen in den Dschungel zu gehen und Tierarten zu entdecken und das dann volkswissenschaftlich rüberzubringen oder sowas, keine Ahnung, sowas in der Richtung. Später hat mich auch Astronomie oder Physik im Allgemeinen total gecatcht. Das habe ich ja auch zumindest mal 4 Semester lang studiert. Ganz wilder Mix irgendwie. Witzig, dass wir jetzt irgendwie auf der Podcast-Ebene zusammengefunden haben hier, weil das ja auch schon was mit Journalismus irgendwie zu tun hat. Ne? Also am Ende hat sich das jetzt doch nochmal so ein bisschen rauskristallisiert, obwohl das Ganze dann abhanden gekommen ist, aber da war ich unglaublich interessiert dran. Passt auch so ein bisschen was vielleicht schon fast wieder zu deinem Autorenwunsch, ne? Das ist ja auch in deinem Fall ist es ein Roman, aber in meinem Fall wäre es dann wahrscheinlich eher ein journalistisches Schreiben auch. Also witzig. Und von dem Beruf kann ich mir auch heute, wahrscheinlich kann man sich's denken, noch super vorstellen, was zu machen soll, ne? Also wenn ich jetzt die Chance bekäme, oder hier habe ich ja im Prinzip im weitesten Sinne die Chance, journalistisch auch was zu machen. So, ja, würde ich auf jeden Fall machen. Total cool. Und danach kam eigentlich schon direkt der Berufswunsch als Musiker, der ich ja bis heute bin, würde ich also auch.
Wann war das?
Ja. Ich habe mit 16 zum Geburtstag meinen ersten E-Bass geschenkt bekommen, weil ich mit ein paar Freunden Musik gemacht habe. Wir haben Metal gespielt und wir hatten keinen Bassisten und ich habe Keyboard gespielt und das war gar nicht so erforderlich, also habe ich gesagt, ist egal, ich wünsche mir zum 16. Geburtstag von meinen Eltern einen E-Bass. Mhm. Danke, liebe Eltern, dass ihr den Wunsch erfüllt habt, das hat maßgeblich mein Leben bestimmt im Nachhinein.
Ja, okay.
Und dann ging es halt ganz schnell, dass ich gemerkt habe, okay, das Instrument macht irgendwie Bock, man ist schnell an dem Punkt, wo man zusammen Musik machen kann. Die Einstiegshürde ist nicht sonderlich groß, weil man mit wenig Tönen schon relativ viel mit einer Band spielen kann. Mhm. Und da wollte ich in der Schule Big Band spielen, da kam dann das Thema Jazz so ein bisschen auf und nach Noten relativ zügig Sachen umsetzen können. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon 10 Jahre Klavier gespielt fast, insofern war ich mit Noten jetzt nicht so ganz fremd, aber das halbwegs sinnvoll umsetzen können auf dem E-Bass, dann habe ich Unterricht genommen und dann wurde relativ schnell klar, okay, das befeuert mich auch am Klavier wieder, Musik ist total cool. Ich habe schnell gemerkt, okay, du kannst hiermit auch ein bisschen Geld verdienen, das geht dann relativ zügig, dass wenn man so im Jazz-Modus ist, dass man eben auch abends mal auf einer Geburtstagsfeier 2 Stündchen spielt oder so.
Ja, ja, ja.
Ja, und so kam es dann, dass ich irgendwann erstmal zur Sicherheit und aus einem anderen Vorstellungsbild, wie der Beruf sein würde, auch, muss ich ehrlich sagen, Lehramt eben Musik studiert habe, habe ich ja schon in der Lebenslauffolge erzählt. Und dann eben auch, da kommt dann nochmal die andere Seite durch Mathe, beziehungsweise später Physik studiert habe als zweites Fach. Da hätte also auch der Journalismus mit der Physik noch was werden können. Aber am Ende ist es halt Musik geblieben. Also irgendwie seit ich so, keine Ahnung, 12 oder 13 bin, hat sich da doch schon ein relativ roter Faden irgendwie bis jetzt so durchgezogen.
Total cool. Ja, wir haben, wenn wir das hier machen, doch einiges schon irgendwie erreicht. Wir spielen mit den alten Träumen. Das stimmt schon, was du machst. Das mit dem Journalismus zum Beispiel. Ne, beim Podcasting ist ja so, dass wir eigentlich eine Unterhaltungssendung sind. Das klassische Wissen gibt es ja überall im Internet. Jetzt ist es natürlich so, du bist in manchen Punkten voll das Lexikon, was es total spannend macht, finde ich, weil es macht für mich auch einen Unterschied, es von Menschen zu erfahren. Wir haben jetzt kürzlich über die D-Lux gesprochen als Kamera und natürlich habe ich alle Specs schon rausgelesen von der Leica-Webseite und so. Deswegen war es trotzdem mir persönlich ein schönes Anliegen, zum Beispiel von Mehrdad von Kimago nochmal ein paar Worte zu hören. So, also das ist ja schon auch wichtig, ne?
Klar.
Und deswegen ist der Journalismus hier gar nicht, jetzt nicht in seiner intellektuellsten, professionellsten Form, aber am Ende ist es schon so, dass man für so ein Unterhaltungsformat doch mal auch was recherchieren kann und auch mal über Dinge sprechen kann, die man sich selber erlesen hat. Das finde ich halt super spannend am Podcasting, dass man so die Unterhaltung noch ein bisschen aufweiten kann. Das mag ich total. Ich habe was vergessen.
Oh nein.
Kennst du den?
Nee. Oder ich erkenne ihn gerade nicht.
Das ist ein Foto, jetzt J.C. Colin meine ich. Das ist ein Foto von dem Hauptdarsteller von Nighthawk.
Ach krass.
Dieses Autogramm rührt aus Kindertagen. Und diese Episode habe ich kurz vergessen, deswegen hatte ich ja später auch ein CB-Funkgerät. Ich wollte Radiomoderator werden. Und
ach cool.
Auch das in vielen Phasen. Und Nighthawk ist der Nachtfalke, eine Serie aus den 80ern, vielleicht kennt sie noch jemand von euch, in der halt ein junger Mann, muss ich gar nicht zu viel erzählen, wenn einer Bock hat, googelt es mal, totale 80er-Jahre-Charme, Ende 70er, Anfang 80er und ein Mensch moderiert eine Nachtsendung, eine Nachtradiosendung. So. Da habe ich immer mal geträumt davon, dass ich auch mal da sitze. Ich habe auch mal Tapes eingereicht bei einzelnen Radiosendern. Habe auch mal Wartelisten-Nachrichten bekommen, die ich dann aber nachher wieder zurückgenommen habe, weil ich finde, dass sich Menschen nicht mit mir beschäftigen müssen, während ich zum Beispiel jetzt wieder in der Behindertenhilfe gelandet bin und so. Aber war immer wieder Thema, habe ich gerade kurz vergessen, sorry.
Krass, passt zu dem Mikrofon, was da gerade vor dir aus der Decke scheinbar baumelt.
Yes.
Es könnte auch ein kleines Radiostudio sein, in dem du da sitzt.
Ja, das sehr cool. Aber es ist ja ne, so, ja, kann sein. Kann
zieht
sein.
Sich dann auch irgendwie durch, ne? Wenn auch auf anderen Wegen dann, aber... Du bist quasi da.
Ja, insofern bleibt man ja irgendwie ganz oft bei Teilen des Ganzen. Ich bin schon interessiert daran, was bei euch so los war. Insofern, wenn ihr euch traut, gerne auch offen. Schreibt gerne mal, was so eure Kindheitswünsche waren und ob da, was da heute vielleicht auch von übrig ist oder was vielleicht noch irgendwo funkelt, so in irgendeiner Tätigkeit oder in eigenem Wunsch. @Podcast hören tut gut. Bei Instagram wäre dann so der Weg. Oder wenn ihr nicht so öffentlich schreiben wollt, gerne natürlich auch per QM oder E-Mail, fände ich total spannend. Jetzt ist die Frage, Michael, und ich habe sehr viel Redezeit gehabt, ich gebe dir jetzt ein bisschen Zeit ab. Was machen wir mit der zweiten Frage? Nehmen wir die da mit rein?
Ich denke schon, oder?
Ja, dann bitte. Ich habe nur gedacht, weil ich jetzt so viel geredet habe. Sehr, sehr gerne. Dann hilf uns rein, weil du hast die Notiz dazu.
Yes. Die zweite Frage ist vom Knut. Und die ist spannend. Und das ist eine Frage, die könnte man wahrscheinlich auch in einer 60- bis 90-minütigen Folge beantworten, aber deswegen wir können sie ja schon mal streifen und vielleicht irgendwann nochmal als eigenes Thema nochmal separat aufnehmen, denn ich glaube, da kann man noch sehr viel mehr zu sagen, aber ich lese jetzt erstmal vor. Warum ist heute nur mehr alles to go? Nehmen wir uns Zeit für die Fotografie und das Leben? Das ist so halb eine Frage und halb schon ein Statement zu der Frage. Mhm. Alles to go. Ich finde es gar nicht so leicht zu beantworten, ehrlich gesagt.
Hey, das ist ganz gut. Lass uns mal andenken und in eine der nächsten Sendungen mitnehmen. Das ist ziemlich cool. Dann können wir alle mal drüber nachdenken, auch ihr da draußen.
Dadurch, dass wir uns jetzt noch nicht so lange mit der Frage auch beschäftigt haben, würde ich auch sagen, das hat auch aus meiner eigenen Sicht jetzt Sinn, weil da sind, glaube ich, noch ganz viele Gedanken, die noch kommen, wenn man sich mal länger damit auseinandersetzt.
Aber hau mal einen ersten Impuls raus.
Ja, erster Impuls. Also, wenn ich höre, warum ist alles to go? Warum ist Fotografie to go? Was macht denn aus Fotografie to go? Klar, einerseits ist es irgendwie dieses Handy-Run-and-Gun-Ding, was mir direkt so in den Sinn kommt. Keine Ahnung, ich fotografiere was, haus in die Story, es ist für 24 Stunden da und wieder weg. Das ist ja auch Fotografie, die da stattfindet, so, ne? Ist auch irgendwie to go. Was ist an to go grundsätzlich, oder was ist so ein bisschen, man fühlt ja so eine leichte, man braucht nicht fühlen, es ist eine leichte Kritik. Denn er liefert hinterher ja auch den Gegenvorschlag, so, lass uns doch mal Zeit dafür nehmen, lass uns mal Zeit fürs Leben und so weiter nehmen, dann ist ja die Kritik, okay, wir nehmen uns keine Zeit. Mag sein. Also wahrscheinlich findet vielerorts Fotografie schon im Sinne von To-Go statt. Ein Kaffee ist ja To-Go, wenn ich ihn mitnehme, weil ich keine Zeit habe, ihn vor Ort zu trinken, sondern weil ich mich mit dem Kaffee bewegen möchte, um direkt zum nächsten Ort zu kommen. Jetzt ist die Frage, ist das immer schlecht? Oder ist es immer, ist To-Go immer ein Zeichen davon, dass ich keine Zeit habe? Oder möchte ich manchmal nicht auch einen Kaffee To-Go haben, weil ich den Kaffee woanders genießen will, unterwegs genießen will, weil ich den bei einer anderen Beschäftigung trinken will, die mir auch gut tun kann? So, das ist jetzt, glaube ich, ein sehr differenziertes Thema. Ich weiß nicht, was ist denn dein Gedanke dazu, wenn du jetzt Fotografie to go hörst? So, ist das, tut das weh oder ist es neutral? Also bei mir ist es gerade noch irgendwie so eine Mischung aus, irgendwie cool, Fotografie immer dabei haben zu können. Das ist, finde ich, eigentlich ein schöner Aspekt von to go. Und der negative Aspekt von To-Go wäre, schade, dass ich mir nicht die Zeit nur für Fotografie in dem Punkt nehmen kann, sondern dass irgendwie während ich was anderes mache, To-Go praktiziere. So, das sind so zwei Ebenen, die bei mir da aufkommen. Ich kann mich noch gar nicht so richtig festlegen.
Ich glaube, eine Übersetzung würde helfen. Ich glaube, es liegt jetzt aber auch nur an dem Geschenk, den Knut zu kennen. Knut,
stimmt.
Liebe Grüße an der Stelle. Ist ein ganz, ganz lieber Mensch mit ganz intensivem Sinn dafür, sich zu gegebener Zeit auf das Schöne zu fokussieren, auf das Positive zu fokussieren und zu schauen, wie können wir denn aus unserem Leben was Schönes machen, ohne völlig verbittert ins Grab zu gehen. Also ganz grob zusammengefasst, er hat ganz viele andere Facetten, der liebe Knut, aber das ist so das, was mir dazu einfällt. Und to go ist bei ihm, glaube ich, so gemeint, warum ist alles hektisch, warum ist alles vergänglich, warum ist alles so mal eben und mal eben so um die Ecke und so. Das ist, glaube ich, das, was gemeint ist. Es ist alles eilig, Stories verschwinden wieder. Wenn wir ein Foto machen, was uns wirklich beeindruckt, dann ist es bei Instagram auch schnell wieder hochgerutscht. Und auch im Freundeskreis ist es natürlich so, dass es irgendwann, wenn keiner mehr kommentiert, ein bisschen wegrutscht und so. Wo hängt man es hin? Wie kriegt man es ein bisschen beständiger? Mit der Grund, warum ich schon mal über die Freundeskreis-Galerie nachgedacht habe, also ob wir auf der Webseite freundesfotografietutgut.de irgendwie so eine Highlight-Galerie machen sollen. Da haben wir aber wieder das Problem mit dem Vergleich. Ne? Auf der einen Seite heben wir unsere Werke nach oben, auf der anderen Seite haben wir dann aber auch wieder die Situation, dass wir den einen über den anderen stellen und so. Das ist ein ganz, ganz schwieriges, ganz, ganz komplexes Thema. Und ich glaube aber so verstanden zu haben, dass der Knut hier so ein bisschen sagen möchte, was ist denn die ganze Hektik hier? Warum nehmen wir uns denn nicht mal Zeit dafür? Und das deckt sich so ein bisschen, zumindest gefühlt aus meinem aktuellen Sein, deckt sich das so ein bisschen mit meinen Gedanken, dass ich gerade sehr, sehr glücklich bin, wieder den Moment noch mehr schätzen zu lernen und es ganz gut geschafft habe, mit sehr viel tiefer Gelassenheit dem gegenüberzustehen, dass alle Geschwindigkeit wollen, dass alle Reels und Videos und so haben wollen, während ich sage, ich liebe es, die Essenz von einer 60. Sekunde oder welche Belichtungszeit wir auch immer nehmen, aber das muss man sich mal vor Augen führen. Wir haben ja nicht nur ein Foto mit einer Belichtungszeit gemacht, um zu gucken, ob es verwischt ist oder nicht, sondern die Belichtungszeit bildet den Zeitraum ab unseres Lebens, aber auch den Zeitraum diesen Momentes. Es kommt nie wieder. Und den Fokus auf diesen einen Moment, wie in so einer Zeitkapsel, die stehen bleibt, diesen Fokus zu nehmen und dieses Bild irgendwo hinzuhängen und zu sagen, und in 200 Jahren sieht das Bild genauso aus, der Moment ist 200 Jahre alt und da steckt ganz viel drin. Und das ist nicht to go. Das ist der Moment. Und sich Zeit zu nehmen für den Moment oder vielleicht auch zwischen den ganzen Momenten zu überlegen, muss ich jetzt alle irgendwo hinladen oder reicht der eine? Irgendwo da würde ich wahrscheinlich das Gespräch suchen und ich bin mir sehr sicher, wir wären den ganzen Abend beschäftigt mit diesem Gespräch.
Das glaube ich auch, ja.
Ne? To go an sich ist eine Frage der Perspektive. Also ich erlebe to go als absolutes Genussding. Deswegen muss man da immer so ein bisschen aufpassen, wer es gerade sagt. Ich weiß total, wie der Knut es meint. Und glaube, dass wir da nochmal eine coole Sendung draus machen. Vielleicht mit dem Knut.
Das finde ich eine schöne Idee, ja.
Spontan, so machen wir 3 Jahre oder so, ja. Oh Gott, das klingt jetzt komisch. Ne? Ihr habt mich nicht falsch verstanden.
Ihr Knut wisst, wie es meine.
Gemeint ist, ja. Aber vielleicht, lieber Knut, überleg mal, ne? Vielleicht hast du ja Lust. Und wir gehen mal da rein und diskutieren das mal, ja, weil ich persönlich zum Beispiel, das ist aber jetzt nur eine Wording-Diskussion, das ist im Prinzip ist das Erbsenzählerei. Ich finde aber trotzdem ist schön und wichtig zu sagen, dass nicht jeder mit einem To-Go-Becher in der Hand auch ein gestresster Typ ist, weil ich finde wenig schöner, als dass ich in meinem Leben weiß, ich muss jetzt diesen, jenen und welchen Weg gehen. vielleicht will ich wahrscheinlich, also die meisten Wege, die ich gehen muss, will ich auch gehen. Das ist ganz oft, geht damit einher, das ist eine Frage der Persönlichkeitsentwicklung und so. Und wenn ich dann aber eine etwas engere Taktung habe, wie heute. Ich hatte schon früh morgens einen Termin bei der Physiotherapie. Wir haben hier gerade Hilfe bei der Wohnungsreinigung und ich habe den Termin mit dir für 2 Sendungen. Das sind alles ein bisschen, jetzt gleich muss ich Farina abholen. So, das sind alles Wege, die sind cool, die sind gut geplant. Aber wie geil ist das, dass ich gleich aufstehe, mich von dir verabschiede, die Datei hochjage, rübergehe, die Hunde irgendwie noch ein bisschen bekraule und dann irgendwann mich ins Auto setze und vorher denke, nee, ich nehme noch einen Kaffee mit. Und dann kann ich mich in mein Auto setzen, habe einen Latte Macchiato, den ich mir frisch gemacht habe. Ob der jetzt von mir oder von der Bude ist, ist dann, wenn er halbwegs gut ist, für mich kein Unterschied. Und ich habe das Geschenk, dass wir in einer Zeit leben, in der ich entspannt von Ratinghösel nach Düsseldorf-Kaiserswerth fahren kann. Das ist eine super schöne Strecke. Ich komme am Flughafen vorbei, ich fahre die Felder und dabei einen guten Latte trinken. Hammer. Ja, vielleicht habe ich noch einen Podcast auf den Ohren oder höre einfach irgendeine Musik. Und David Garrett habe ich gerade auf dem Weg hierhin gehört, weil es einfach so ohne die menschliche Stimme, so manchmal ist das ganz reinigend so, ne? Und
total.
So finde ich To Go ganz oft interessant oder Streetfotografie. Wenn ich denn dann in den Moment komme, und ich mache das ja immer mal wieder, nur halt mit dieser Hochehre für den Moment, deswegen haben wir irgendwie nur top 10 Streetfotos insgesamt, die ich wirklich hochhalte für mich, dann, und die sind nicht besonders geil, die finde ich jetzt geil, ne? Aber die sind nicht im Vergleich irgendwie die tollsten der Welt. Aber in diesem Moment, wo ich sage, okay, und jetzt habe ich Zeit für Street oder für den Moment oder für die Stadt oder so, was gibt es Geileres, als mir eine Flat White irgendwo zu holen und dann erstmal irgendwo zu sitzen, mir die Welt anzuschauen, vielleicht auch was zu blättern und um dann langsam reinzukommen in diese Stadt und diesen Ort. Ich finde To Go ganz schön geil. Ich weiß aber, was er meint, weil es gibt natürlich ja, auch den hektischen Geschäftsmann, der rennt irgendwie hierhin, dahin, eine Zeitung unterm Arm, flitzt durch New York und will immer noch schnell Kaffee wegkippen und gleich ist Sitzung und so. Ich glaube, das ist gemeint. Ne? Warum? Ja,
absolut.
Ist halt so eine Alter drin. Aber das sind jetzt so die ersten Impulse. Ne? Ich finde es tatsächlich sehr reizvoll zu fragen, lieber Knut, sollen wir drüber reden?
Ja, was mir gerade noch eingefallen ist, was ich noch gerne nachschieben würde, ist,
gerne.
Ich glaube, dass es auch einfach Platz für alle Ausprägungen gibt. Also ich glaube, dass es weder schlau ist, sich nur auf To Go einzulassen beim Fotografieren, im Sinne von Knut jetzt, im Sinne von schnell, weil es gibt auch einen Platz für vergängliche Kunst oder für vergängliche Darstellungen von Momenten. Das ist völlig in Ordnung, eine Story hochzuladen, die nach 24 Stunden weg ist, weil sie vielleicht auch nur in dem Kontext dieser 24 Stunden wirklich Sinn für einen selbst sogar vielleicht
hat.
Und es ist völlig in Ordnung, wenn das wieder weg ist, genau wie ich das irrste Sandbogengeschloss der Welt an den Strand hämmer, um zu wissen, dass in 6 Stunden die Flut kommt und das Ding wieder komplett mit in den Ozean reißt. Oder einen Karnevalswagen baue, von dem ich weiß, dass ich den an Aschermittwoch mit dem Vorschlaghammer wieder ins Jenseits befördere. Und diese Kunst ist eben temporär, das ist völlig in Ordnung, aber genauso finde ich es wichtig, dass es eben genau das, was du beschrieben hast, Momente gibt, die für einen langen Zeitraum mit Bedacht aufbewahrt werden und ich glaube, da gibt es einfach einen Platz für alle Versionen und schön ist es, wenn man beide Seiten oder alle Seiten, das muss ja nicht nur eindimensional sein, gleichermaßen wahrnehmen und für sich verwerten kann und nicht nur auf eine Seite festgelegt ist, weil man vielleicht die andere noch gar nicht wahrgenommen hat.
Ja.
Ja, aber naja, wäre schön, wenn Knut, wenn du Lust hast, mit uns dazu eine kleine Sendung zu machen, würde mich sehr freuen. Das stelle ich
aber
mir sehr
spannend vor. Aber jetzt hast du was gesagt, ne? Müssen wir ja gucken, dass wir das Termin nicht irgendwie hinkriegen, aber ja, schauen wir mal. Aber finde ich, würde ich mich sehr freuen. Lass uns da gleich mal tiefer reingehen, den Knut mal fragen. Yes. Freue ich mich. Jetzt habe ich schon wieder Aspekte, zu denen ich was sagen wollen würde. Vielleicht nur kurz zu der Story, da merke ich aber, dass ich auch wieder Knut ein bisschen Schmerzen habe. Wenn auch keine, die mich wirklich am Gehen hindern oder so, aber ich habe schon sehr viele Story-Highlights. Die sind also wie gut die sortiert sind, darüber kann man sich jetzt streiten, aber Fakt ist, weil Stories ja oft was Persönlicheres sind, nicht immer, aber häufig persönlichere Dinge sind als die Postings, bei mir zumindest. Wer ein bisschen was von mir kennenlernen möchte, der legt sich abends mal hin oder setzt sich hin mit einem Getränk, mit oder ohne Alkohol, mit oder ohne Eis, mit oder ohne Kaffee und guckt sich mal alle Storys durch. Der weiß ziemlich viel von mir. So, das ist ich kann nicht richtig loslassen. Also so ein bisschen verstehen kann ich das auch, aber ich weiß, was du meinst. Es gibt definitiv auch Storys, die dann auch wieder gehen dürfen. Gar nicht, weil sie blöd sind, sondern weil sie einfach sind, wie sie sind. Genau.
Und am Ende zeigt das ja auch nur, dass eine To-Go-Situation nicht zwangsläufig bedeutet, dass sie vergehen muss, sondern dass es einen Knopf bei Instagram gibt, mit dem man sie konservieren und langfristig aufbewahren kann.
Genau.
Also die Welten haben auch eine schöne Schnittmenge.
Ja.
Schnittmenge zwischeneinander, genau.
Genau. Lieber Michael, ich glaube...
Falk, yes.
Wir machen uns mal auf den Weg.
Würde ich auch sagen. Wir haben sogar unser Zeitlimit halbwegs eingehalten. das so kenne ich uns ja gar nicht.
Ja, da sollten wir hin.
Ja,
also ich mag das, wenn wir ab und zu eskalieren. Ich bin jahrelang in den Podcasts eskaliert, habe aber auch festgestellt, dass es einfach für viele Menschen unglaublich schön ist, irgendwo 20, 30, 40 Minuten irgendwie zu bekommen, weil sie die einfach viel einfacher abhören können, als wenn sie da stundenlang irgendwie...
Absolut.
Wieder von vorne anfangen müssen. Wo war ich denn jetzt? Oh, jetzt hat das wieder zurückgestellt. Ich glaube, ich war irgendwo hier. Nee, warte. Also, das ist halt auch schwierig, ne?
So. Ja, ja, total.
Michael, vielen lieben Dank.
Danke dir.
Ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid, dass ihr dabei wart und vielleicht auch beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet. Die nächste Sendung kommt in etwa 10 Tagen. Hier bei Fotografie tut gut 2.0. Zwischendrin gibt es noch Leben tut gut. Da könnt ihr gerne vorbeischauen. Da freue ich mich, dass da auch so viele von euch irgendwie geblieben sind, von den Fotografie tut gut Hörern und dass auch welche dazugekommen sind, weil jetzt ja die Situation so ist, dass man endlich auch der Partnerin, dem Partner und den Kumpels, die mit Fotografie nichts an den Füßen haben, einen Podcast empfehlen kann. Insofern, wir hören uns hier bei Fotografie tut gut oder drüben bei Leben tut gut.
Genau. Macht's gut, ihr Lieben, und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Ciao.